my cousin Leanne had a really big effect on me because she would just always keep me updated in CDs and what Ray was doing. And I remember she would come and look after us and stay with us on weekends when my parents would go away. And I remember being in the car with her and playing tapes you pick up, and that's kind of how I got introduced to UK Garage. It was a tape she had by a DJ called Femme Fatale. This incredible tape that absolutely changed the way I listened to music and the kind of records she was playing by people like Zed Bias. And she really introduced me to stuff that wasn't really on my radar, and maybe I was too young to really come across. I was too young to go to clubs, but I became obsessed with these recordings that were there.
Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch. Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
Ihr hört Track 17, der Musikpodcast. Hi, eure helfende Hand im Release-Dschungel von Musikjournalist Albert Koch. Hi.
Hallo, Christopher.
Und mir, Christopher Hunold. Wir besprechen heute wieder 5 neue Platten und 12 neue Tracks und kommen dann am Ende der Sendung zu 17 Musikempfehlungen für diesen Monat. Heute unter anderem mit Joy Orbison, Night Jewel, The Buck, Low und Leslie Weiner. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben ja neben dem regulären Format, was ihr jetzt hier heute hört, ja auch dieses Feature-Format, in dem es ja losgelöst von aktuellen Releases um Themen der Musik geht. Und Episode 16 davon erschien vor 2 Wochen mit ja einer, wie soll ich sagen, so ersten On-Tour-Episode. Ich war beim Haldern Pop Festival, beziehungsweise bei dem, was dieses Jahr das Haldern Pop Festival ist, habe mein ganzes Zeugs mitgenommen und vor Ort ein bisschen was zu dem Konzept erzählt, Interviews mit Veranstaltern und MitarbeiterInnen geführt und euch mal so ein bisschen mitgenommen. Die Folge könnt ihr euch aktuell anhören. Das ist quasi so ein kleiner Festivalbericht meinerseits.
Mich würde interessieren, also das Konzept war natürlich ein anderes als das normale Haldern, das ich, glaube ich, 2-mal besucht habe. Dieses Konzept auch für Nach-Pandemie-Zeiten geeignet wäre, oder ist das Quatsch?
Ich finde, ergänzend kann man das auf jeden Fall, was diese Wanderung angeht. Also ich sag mal so, bei dem Haldern selber funktioniert es, glaube ich, gut, weil in der Umgebung ist ja noch so viel Land und Wiese, was ja bislang ungenutzt wurde. Das sind ja alles, was diese Wanderung angeht, das waren ja alles neue Locations. Unter anderem diese eine Reinders-Wiese, die ja mal zu Deutschlands schönstem Bolzplatz gewählt wurde, habe ich mir sagen lassen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man zusätzlich zumindest noch so einen Wandertag anbietet, dass man sagt, hier für ein Extra-Ticket oder sowas machen wir das noch dazu. Der Veranstalter, mit dem ich da gesprochen habe, der Stefan Reichmeier, hat ja gesagt, wir wollen eigentlich nicht weiter über diese 7000 Leute gehen, die sie da ja mittlerweile haben. Vielleicht würden sie das dann anderweitig ein bisschen entzerren. Aber wenn das Angebot mitspielt, sage ich mal, dann könnte ich mir vorstellen, dass es für viele Leute auch interessant ist, diese Wanderung mitzumachen, weil das für sich genommen eigentlich schon funktioniert hat und ohne diesen Pandemie-Aspekt natürlich, wo du jetzt dann diese 10 getrennten Gruppen hattest, die sich nicht so richtig überschneiden durften, sondern nur an dem Ort, wo sie zusammenkommen. Wenn das auch aufgebrochen wird, wird das Ganze, glaube ich, auch nochmal ein bisschen einfacher. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man diese Mini-Locations, wie diese eine kleine Waldlichtung, in der ja wirklich nur so eine kleine Mini-Bühne stand oder so, dass man das nochmal mitnimmt, weil ich glaube schon, dass das ziemlich gut angekommen ist, ja.
Das heißt also, ein Festival, das an sich schon sehr intim war, also die Hauptbühne bei Haldern wäre ja bei Rock am Ring die allerkleinste Bühne, ist jetzt nochmal intimer geworden.
Ja, das kann man so sagen, ja. Auch wenn dann zwischendurch sind ja dann die Wander- und die Radgruppen zusammengekommen bei der Hauptbühne, aber selbst die Hauptbühne ist ja ungefähr so groß wie sonst die Zwischenbühne beim Festival. Und ja, auf jeden Fall, das hatte nochmal einen etwas intimeren Charakter auf jeden Fall. Obwohl man ja ansonsten fleißig Abstand halten sollte und auch getan hat. Also das haben sie sofern ganz gut hingekriegt. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören in Feature Nummer 16, Haldern Pop 2021. Und ja, vielleicht seid ihr auch da gewesen. Könnt ihr uns ja gerne mal mitteilen. Das gibt's da auf jeden Fall zu hören. Dann haben wir ja noch eine nicht so schöne Nachricht, denn ich glaube, einer der vielleicht in diesem Podcast nicht so häufig erwähnten Musiker, aber einer, der, glaube ich, für vieles so ein bisschen mitverantwortlich ist, was seinen Einfluss angeht, ist ja vor kurzem verstorben. Um wen geht's da?
Ja, es geht um Lee Scratch Perry. Und ich muss sagen, also so Tode von Musikern sind dann immer nicht so schön, aber der von ihm hat mich wahnsinnig überrascht, weil er trotz seiner 85 Jahre noch sehr, sehr fit war. Ich bin ihm auf Instagram gefolgt und er hat am Tag vor seinem Tod noch ein längeres Video gepostet. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert. Also es ist auch keine Todesursache bekannt. Es ist irgendwie noch alles ganz mysteriös. Der Einfluss von Lee Scratch Perry, der ist gar nicht zu beziffern, der Einfluss auf Musik. Er hat zwar den Dub nicht erfunden, wie es immer heißt, aber er hat die Dub-Technik perfektioniert, also die früheste Form von Remixen in der Popmusik. Er war einer der ersten, der das Aufnahmestudio als Instrument begriffen hat, und viele seiner Produktionen, auch für andere, die sind erst durch seine Gimmicks und Effekte und crazy Ideen zu dem geworden, was sie sind. Und er hat wahnsinnig viel Einfluss auf Musiker und Genres gehabt, nicht nur, aber vor allem auf den Ambient Dub der 90er Jahre, der wiederum als Urform des Dubstep der Nullerjahre gesehen werden kann. Er hat mit The Orb, mit Peaking Lights, mit Bill Laswell zusammengearbeitet, und nach seinem Tod gab es einen Candy Storm auf Social Media, der nicht nur von sehr vielen Musikerinnen verursacht worden ist und womit nochmal unterstrichen worden ist, welchen Stellenwert er als Produzent innehatte. Ich nehme das zum Anlass, um 3 Alben von Lee Perry and the Upsetters zu empfehlen, alle aus dem Jahr 1975. Die heißen Musical Bones, Return of Wax und Kung Fu Meets the Dragon. Die sind alle sehr charakteristisch für diesen furztrockenen Dub-Sound mit den visionären crazy Soundeffekten.
Was wir ja sonst am Anfang jeder Sendung immer noch haben, ist unsere Frage, was hast du zuletzt gehört? Deswegen möchte ich dich jetzt fragen, Albert, was hast du zuletzt gehört?
Ich werde dir diese Frage zunächst nicht beantworten. Ich werde erstmal sagen, was ich zuletzt gelesen habe. Und zwar Future Sounds von Christoph Dallach. Das ist eine wahnsinnig gute Oral History über und mit experimentellen deutschen Musikern aus den späten 60er und 70er Jahren, die immer noch fälschlicherweise als Krautrocker bezeichnet werden. Das habe ich relativ schnell verschlungen. Es geht da auch sehr über die Band Can. Hm. Und im Moment lese ich All Gates Open. Das ist eine Can-Biografie von Rob Young, die mich immer wieder beim Lesen dazu bringt, die Musik, über die er gerade schreibt, anzuhören. Und deshalb habe ich zuletzt angehört das Album Unlimited Edition von Can. Das ist eine Compilation von 1976 mit damals unveröffentlichten Aufnahmen. Hm.
Ja, das erstgenannte Buch, das wollte ich auf jeden Fall auch noch lesen, ja. Das habe ich letztens auch irgendwo gefunden und mir gedacht, das sollte mal her. Bei mir gab es zum einen, ich sag mal so, wir nehmen das jetzt heute am 5. September auf, so viel Transparenz darf ja sein. Und am heutigen Abend, das wird vielleicht die wenigsten interessieren, spielt Deutschland gegen Armenien in der WM-Qualifikation. Und das habe ich zum Anlass genommen, mir mal armenische Musik anzuhören. So kann ja Fußball ja auch mal für was gut sein, würde ich sagen. Und zwar gibt es auf dem wunderbaren Reissue-Label Numero Group, das kennst du ja sicher auch, gibt es ein Compilation-Album, nenne ich es mal, das heißt einfach Armenian Pop Music. Und zwar für und von dem Sänger Hamlet Minassian. Und da möchte ich möchte so wie das ganze Ding empfehlen, aber vor allem einen Track, und zwar den unglaublich geilen Track Al El Nim. Und den finde ich so großartig. Das ist so ein geiler Stomp'n'Roll, würde ich das fast nennen, mit so einem halben Disco-Beat drunter. Das ist ja der absolute Hammer. Ich habe von armenischer Musik sehr wenig Ahnung. Die Compilation ist vor 2 oder 3 Jahren erschienen, und von wann genau die Tracks ursprünglich sind, weiß ich nicht. Aber wenn man die Numero Group kennt, dann wird es irgendwas von Ende der 70er bis Anfang der 80er sein. Aber das möchte ich gerne mal empfehlen. Armenian Pop Music auf der Numero Group erschienen vom Sänger Hamlet Minassian und vor allem den Track Al El Nim. In der vergangenen regulären Ausgabe, in der 28, habe ich ja versucht herauszufinden, ob Albert ein großer Musikchecker ist. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und habe ihm einen Test vorgesetzt. Und ich habe in Erfahrung bringen können, dass Albert sich heute revanchieren möchte.
Die Überschrift ist: Welcher Star steckt in dir? Und die Unterzeile ist: Bist du so beliebt wie Paris Hilton oder so frech wie Pink? Und wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange, aber ich hab noch nie in Erfahrung bringen können, ob du so frech wie Pink bist. Und das würde ich sehr gerne jetzt wissen.
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich bin's nicht, aber versuchen wir es.
Die erste Frage, hallo du. Es ist wirklich so, also es steht hallo du, Ausrufezeichen und ein Smiley. Mhm. Die Antwortmöglichkeiten, was denn jetzt? Ja, hallo. Hallo, wie geht's? Hey, du Süße.
Was war das zweite nochmal? Was denn jetzt?
Ja, hallo. Was denn jetzt war das erste?
Ja, das nehme ich.
Ja, hallo?
Ja, hallo nehme ich.
Hm? Okay, gut. Nächste Frage. Was machst du auf einer Party als erstes? Ich begrüße meine Freunde ganz lieb und warte dann ab, was passiert. Ich schaue erst mal, ob hier uncoole Leute sind. Falls ja, gehe ich wieder oder schicke sie raus. Ich versuche immer gut auszusehen, falls mich ein Junge betrachtet und flirte ein bisschen rum. Ich bringe erst mal Schwung in die Party. Zum Beispiel einen ausgeben.
Ich glaube, ich versuche schon sehr cool auszusehen. Ich nehme das dritte.
Okay, nächste Frage. Was machst du, wenn dich jemand dumm anmacht, weil du seine Freundin beleidigt hast? Ich frage ihn, was das soll und mache ihm Vorwürfe, mich einfach wegen dieser Sache zu stören. Ich entschuldige mich schnell und schaue, dass er möglichst schnell wieder abhaut. Was will der bei mir? Ich fange einen Streit an und stelle mich unschuldig. So etwas würde ich gar nicht erst machen. Und wenn, dann entschuldige ich mich sofort.
Ja, letzteres, das geht nicht. Viel zu friedliebend.
Nächste Frage. Was ziehst du bei einem Date an? Ich zeige natürlich meine Kurven. Er soll natürlich sehen, was er an mir hat. Ich ziehe mich so wie immer an, vielleicht ein bisschen Make-up. Er soll mich ja so sehen, wie ich bin. Ich ziehe meine Sonntagskleidung an und versuche, möglichst cool rüberzukommen.
Sonntagskleidung. Heute ist Sonntag übrigens und ich trage eine so abgesäbelte Jogginghose, mehr oder weniger, und ein unglaublich altes, verwaschenes Bandshirt, was ich mir geschenkt bekommen habe. Also wenn das meine Sonntagskleidung ist, weiß ich nicht, wie vielversprechend das ist, aber Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Das ist auch meine Sonntagskleidung. Die letzte Antwort, ich ziehe mich auffällig an, ich zeige auch gern, was ich habe.
Gut, ich trage zwar kein Make-up, allerdings würde ich trotzdem die zweite Antwort nehmen, weil ich möchte so gesehen werden, wie ich bin, um keine bösen Überraschungen später aufkommen zu lassen. Das wäre mir sehr wichtig.
Sehr gut.
Die nächste Darf ich fragen, Frage. Von wann der Test ist?
Der ist schon ein bisschen neuer. Der letzte war ja von 2003, glaube ich. Der ist von 2007.
Okay. Nee, das ist aber wichtig zu wissen, weil man dann ja schon erahnen kann, in welcher Phase der Karriere sich zum Beispiel Christina Aguilera befand.
Richtig.
Ne? Das war ja schon die spätere Phase, sag ich mal.
Genau. Nächste Frage. Du gehst spazieren. Plötzlich bemerkst du zwei Leute, die sich heftig streiten. Was machst du? Ich gehe im Modelgang an ihnen vorbei. Vielleicht hören sie ja auf, wenn sie mich sehen. Ich bleibe kurz.
Okay, das heißt, weil sie so fasziniert sind von meinem Gang, oder?
Genau, ja.
Okay.
Ich bleibe kurz stehen und schaue, ob es was Schlimmeres ist. Sollte dies der Fall sein, versuche ich natürlich, den Streit zu schlichten. Ich würde am liebsten mitstreiten, aber ich habe Besseres zu tun. Ich schaue vielleicht mal kurz hin, aber mehr nicht. Das schaffen die schon allein.
Nein, auch aus eigener Erfahrung definitiv Nummer 2, auch wenn es jetzt nicht die Comedy-Antwort ist. Aber doch, ich nehme mal das zweite. Ja.
Okay. Du bist in deiner Schule, /Bar, da rempelt dich ein sehr gut aussehender Typ an. Wie reagierst du? Ich mache gar nichts. Sowas kann jedem mal passieren. Wenn er sich entschuldigt, da kann man ja auch noch ein bisschen reden. Ich tue so, als wäre nichts gewesen und fange an, mit ihm zu flirten. Sollte es aber ein echt süßer Typ sein, mache ich sofort ein Date klar. Ich frage, was das soll, aber versuche dabei, möglichst cool zu wirken und verwickle ihn in ein Gespräch. Vielleicht wird er mehr draus. Ich remple ihn zurück und schreie ihn an, was das soll. Solche Leute kann ich gar nicht leiden. Die können doch auch vorsichtiger sein.
Man merkt schon, in welche Richtung das geht. Also ich glaube, je mehr auf Agro man getrimmt ist, desto pinkiger wird man, glaube ich, in dem Test.
Genau.
Ich muss auf eins gehen, so langweilig es ist. Aber ich alleine diesen ganzen konfrontativen Antworten, da kriege ich schon Schweißausbrüche, wenn ich nur dran denke. Das halte ich alles nicht aus. Ich muss das erste nehmen.
Sehr gut. Vor deiner Haustür steht ein Hund, der bellt, und es scheint, als hätte er sich verlaufen. Nimmst du ihn bei dir auf? Antwort 1, sehr lustig, kann so ein Hund modeln? Ich stelle ihm Futter raus, aber mehr nicht. Der soll selber sein Herrchen finden. Aber natürlich, so ein armer Hund. Vielleicht kenne ich ja sein Herrchen und habe damit was Gutes getan. Nein, ein solcher Hund könnte Tollwut haben. Außerdem kann ich Tiere nicht leiden.
Das sind die Antworten. Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe ja einen Hund und ich glaube, dass sich Otis auf jeden Fall auch freuen würde, wenn ein Spielkamerad oder eine Spielkameradin am Start wäre. Also natürlich kommt der Hund hier rein, ist doch klar.
Wunderbar, das freut mich. Jetzt kommen wir zu den richtig harten Fragen. Was hörst du für Musik? Antwort 1, Punkrock, Techno und Rock. Bushido ist auch cool. Alles, was in den Charts ist und modern.
Alles, was in den Charts ist und modern. Also nicht die alten Sachen aus den Charts, sondern nur die modernen.
Pussycat Dolls sind super. Pop, R&B. Das ist eine Antwortmöglichkeit. Die letzte, Pop, Tokyo Hotel und sowas. Einfach coole Musik.
Pop und R&B nehme ich dann von den Sachen.
Okay. Was schaust du so für Sendungen? Stars und Sternchen, Telenovelas. Ach, alles Mögliche. Am liebsten Sat.1.
Am liebsten Sat.1. Ist Sat.1 denn eher so ein Pink- oder ein Christina Aguilera-Sender? Das muss ich vorher wissen.
Das ist die Frage. Eine Frage, der man sehr die Zeit an liest. Pimp My Ride. MTV ist mein Hauptsender. Und Gilmore Girls sind cool. Viva ist auch nicht schlecht.
Oh, das ist schwer, weil ich bin sowohl C als auch D. Also ich habe natürlich Pimp My Ride geschaut, genauso wie ich Pimp My Fahrrad geguckt habe. Und seitdem ja MTV wieder im Free TV läuft, habe ich tatsächlich schon des Öfteren mal wieder reingeguckt, zumal die ja jetzt wieder mehr Musikvideos laufen lassen als damals, wenngleich sie komplett auf diesem 90er-Nostalgie-Ding hängen bleiben. Ich habe aber auch Gilmore Girls komplett geguckt und fand das ziemlich cool. Ja, man merkt, Menschen sind manchmal vielschichtiger, als diese Tests es einem erlauben.
Nein, das kann nicht sein.
Das kann nicht sein. Ja, Mann, was nehme ich denn jetzt? Pimp My Ride oder Gilmore Girls? Ich glaube, wenn ich aber jetzt alleine vom Zeitfaktor gucken müsste, natürlich in Stunden umgerechnet, habe ich, glaube ich, mehr Gilmore Girls als Pimp My Ride geguckt. Deswegen nehme ich jetzt D. Aber okay. Ganz, ganz knapp.
So. Wo kaufst du deine Klamotten? A. Pimpke, H&M, New Yorker, coole Sachen. B. Nur Markenklamotten in Modelevels. C. Ach, in Geschäften, wo mir was gefällt. D. In außergewöhnlichen Geschäften.
Ich befürchte, ich muss C sagen, so langweilig es auch ist.
Hätte ich auch genommen.
In Geschäften, wo mir was gefällt, oder wie es hieß.
Genau, ja. Was isst du so?
Okay.
Pizza, Pommes, Döner, viel Fett. B. Salat, immer worauf ich gerade Bock habe. Was ist denn das für eine Antwort?
Salat, also, immer worauf.
Ja, gut, soll man nicht hinterfragen. Was bei uns auf den Tisch kommt? Und D. Diätprodukte, muss ja auf meine Figur achten.
Ich würde gerne D sagen, aber ich muss natürlich A sagen. Alles andere wäre eine Räuberpistole sondergleichen.
Sehr gut. Mal ganz ehrlich, lügst du? Die Frage an sich ist schon ein
Ja, ich weiß. Das ist, darauf basieren viele Philosophiebücher, glaube ich.
Ich lüge nur, wenn die Wahrheit schadet. Lügen gehört zum Leben. Ja, natürlich. Ohne Lügen kommt man auf dieser Welt nicht weiter. Wenn ich meine Freunde vor etwas beschützen will oder die Situation anders darstellen möchte, auf jeden Fall.
Wenn ich meine Freunde beschützen möchte oder die Situation anders darstellen will, also das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber es ist genau eine Antwort. Okay, es ist irgendwie, im Prinzip ist es aber auch alles das Gleiche, ne? Genau. Weil keine Antwort ist ja so wirklich nein, auf keinen Fall. Ich sage, es gehört zum Leben.
Das ist eine eigentlich objektive Aussage, die über dich als Lügner nichts aus.
Sei denn, ich lüge damit.
Genau. Ich tue jetzt die Frage, ich tue die Frage, die nächste gendergerecht umswitchen. Hast du eine Freundin? Na klar, bei mir stehen die Mädchen Schlange. Auch das sind zwei Antworten.
Ja, das eine Antwort schließt sich nicht ein.
Nein, habe ich nicht. Meine Freundin muss cool sein, so wie ich, aber ich hatte schon einige. Crazy. Nein, zurzeit nicht, aber ich hatte schon eine. Sie war super lieb und es war eine schöne Zeit. Ja klar, damit kann man schön angeben.
Ja, den natürlich.
Ich frage mich nur, wie diese Antworten dann auf die Ausgangsfrage.
Ich glaube, darüber sind wir schon weit hinaus.
Wer ist vom Style ein Vorbild für dich? Nelly Furtado? Lindsay Lohan? Gülcan? Also Gülcan Kamps? Und Lisa Lee oder Liza Lee? Keine Ahnung, wer das sein soll.
Gülcan habe ich vor kurzem nochmal gesehen. Sie war prominenter Gast in einer großartigen Sat1-Spielshow, in der irgendwie Leute irgendwas mit Buchstaben machen müssen. So, ich gucke jetzt mal unter uns gerade, wer Lisa Lee ist. Ich weiß es nämlich nicht. Die war erfolgreich zwischen Herbst 2006 und Frühjahr 2007.
Oh, da muss ich nicht aufgepasst haben.
Aber sie nahm auch 2008 am TV Total Turmspringen teil. Wer ist mein, ich nehme Nelly Furtado, weil ich sie von all den genannten am coolsten finde.
Gut. Und jetzt schon die letzte Frage. Die finde ich ganz gut. Wie fandest du diesen Test? Wie ich ihn fand, ist er denn schon zu Ende? So ein Glück. Das war eine Antwort. Mhm. Zweite, war echt cool, du Süße. Dritte, Mann, stell hier nicht solche Fragen, ich will die Antwort. Und die letzte, der Test hat mir gut gefallen. Immer gerne wieder.
Natürlich letzteres.
Sehr gut. Und jetzt kommt die Auswertung. Du achtest auf dein Umfeld und auf dein Aussehen zugleich. Du versuchst, mit keinem Streit zu haben, entschuldigst dich bei jedem, die Jungs finden dich super, du hast bestimmt viele Kumpels und Freundinnen, weil du bist eine sehr gute Freundin, behandelst alle gleich. Deine Gleichgesichter, Wolke, Nelly Furtado, Rihanna und Colleen Ullmann-Fernandes. Jetzt weißt du Bescheid.
Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das gefällt mir. Damit kann ich leben. So machen wir es. Vielen Dank für den Test.
Sehr gerne.
So, kommen wir jetzt zu etwas Aktuellerem, und zwar zu den 5 Platten, die wir in dieser Ausgabe etwas ausführlicher vorstellen möchten, sowie den 12 Songs, die zu unserer Playlist Track 17 Playlist zum Podcast gehören. Los geht's mit Still Slippin' Volume 1 von Joy Orbison. Und ich kann es nicht anders sagen, es besteht eine überbordend große Wertschätzung meinerseits Joy Orbison bzw. Peter O'Grady gegenüber. Und das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. O'Grady ist, ich glaube, 34, ist ein britischer Produzent aus London. Übrigens auch der Neffe von Amut Dukeith, alias Ray Keith, den man sicherlich auch noch kennt. Und Keith war auch dafür verantwortlich, dass Orbison bzw. O'Grady schon irgendwie im Alter von 12 oder 13 mit DJing angefangen hat und so ein bisschen Richtung Jungle und UK Garage tendierte. Und mit Orbison verbinde ich persönlich wirklich sehr viel. Also O'Grady begann dann eben früh zu produzieren und gehörte ja quasi seiner Generation, also zu den ProduzentInnen, die aus dieser unheimlich faszinierenden Bass- und Dubstep-Zeit Mitte der Nullerjahre mit Leuten wie Mahler und seinem Digital Mystiques-Label zum Beispiel bereits ein bisschen was anderes machten und so den Weg aus den düstersten Kellern, also so den Bass in den Club dachten und dabei so die R&B-getränkte Vergangenheit seiner Kindheit musikalisch aufarbeiteten und so eine Phase britischer Clubmusik prägte, die trotz dieses so kleinen Zeitfensters Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre so eine massive Bedeutung nicht nur für mich hatte, aber vielleicht für mich ganz besonders vielleicht. Los ging es ja mit Hive Mango. Das war ja so dieser Track, der 2009 alles auf den Kopf stellte. So eine mehr als eine Minute andauernde Intro-Geschichte, die einen so sehr auf den Beat warten ließ, dass man wirklich vor Freude platzte, wenn man dann auf dem Tanzflur stehen durfte und den endlich kassiert. Diese paar Minuten in Sound gegossene Euphorie hat er auf Scubas Label Hot Flush damals veröffentlicht, auf dem tatsächlich sehr, 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 sehr viel in dieser Richtung ging und auch sehr prägend gewesen ist. Bassmusik mischte sich da eben mit House und dem, was man so eine kurze Zeit UK Funky nannte. Das ist so ein Genre, was man heute, glaube ich, noch kaum noch irgendwie so, kaum noch so nutzt. Also so ein viel, also so Soul und besonders R&B angelehnte, abseitige, aber so tanzbare Clubmusik, nur eben ein bisschen mehr aus dieser Beatmaker-Richtung, wenn man so möchte. Und für Orbison und deshalb zum Glück auch für mich ging es musikalisch abwechslungsreich wie perfekt weiter. Es gab sensationelle Remixe, wie zum Beispiel für Fortet noch 2009, da erinnere ich mich gerne dran. Und seine Sets und Mixes machten ihn sehr früh zu so einer Art Tastemaker. Er gründete so ein eigenes Label, veröffentlichte relativ wenig, dafür aber eben herausragend. Also es gab wirklich die Zwölfer, die er rausgebracht hat, wie zum Beispiel Brooklyn Calling noch im selben Jahr und dann 2010 das wirklich umwerfende The Shrew Would Have Cushioned the Blow mit zwei der besten Tracks, die ich überhaupt besitze. Kaum als solche zu erkennende Boyz II Men Samples tänzeln hier um einen so einen dicken, stolpernden Beat. Dazu gibt's natürlich, und jetzt wird er als erstes erwähnt, einen 8-minütigen Actress Remix. Wir erinnern uns natürlich.
Yes.
Absolutes Gold, diese Platte. Absoluter Wahnsinn. Es folgte eine erste Techno-12er, seinerseits als Joy-O nur noch, ebenfalls auf Hot Flush. Und dann gab es ja einen Track, auf den ich so lange gewartet habe, nämlich Sicko Cell auf Swamp 81, den er damals nicht unter seinem Namen veröffentlichen durfte. So ein dirty, schmieriger, bizarrer Hit. Und ja, es gab halt viele dieser Tracks, die teilweise auch wegen ihrer nicht zu clearenden Samples eben gar nicht offiziell oder eben nur als Bootleg rauskam und Sicko Cell durfte deshalb eben, wie gesagt, nicht offiziell unter Joy Orbisons Namen laufen. Über diese Zeit würde ich, glaube ich, wirklich insgesamt 20 Folgen machen. Ich finde das so faszinierend und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel bedeutet. 2012 folgte dann Ellipsis, also so seine Form von hymnischem Pianohaus. 2013 gab es dann seinen Beitrag für die Compilation seines Freundes Bodica, mit dem er auch viel selber Musik gemacht hat, mit dem wunderschönen Titel, also der Track Big Room Tech House DJ Tool Tip. Einer so dieser Mock-Titel, so Fortet hatte sowas ja auch mal mit diesem, Gott, wie hieß das nochmal, The Track That Daphne Played That I Had In My Resident Advisor Mix oder wie auch immer, ne? Und das war auch ein großartiger Track und eben dieser, für mich ist eben dieser Run so prägend zwischen 2009 und 2013 mit jedem Jahr einen dieser absoluten Übertracks, jedes Jahr so eine Entwicklung, jedes Jahr was Frisches und das hat mich einfach total begeistert und ich bin auch, ich weiß noch, als dann so 2010 oder so bin ich dann hier in der Gegend, gab es halt jetzt nicht viele Clubs, die sowas gespielt haben, aber ich weiß dann, dass dann irgend so ein Club dann auch mal so ein Gänsefüßchen-Dubstep-Nacht gemacht hat, wo dann all diese Sachen so zusammengepackt wurden. Und da stand eben Joy Orbison mit auf dem Zettel und ich bin halt wirklich nur dahin gefahren, um Hive Mango zu hören. Und der lief dann tatsächlich auch irgendwann und kurz danach bin ich dann auch nach Hause gefahren, weil ich wollte das einmal wenigstens im Club hören. Später in Berlin habe ich es dann auch nochmal geschafft, Ellipsis im Club zu hören und das war wirklich einfach fantastisch. Und ja, es gab dann eben noch so vereinzelt ein paar Sachen, aber er hat dann ein bisschen weniger produziert, sondern eben mehr aufgelegt. Und er kam dann so 2017 zurück und hat seinen Stil dann auch so ein bisschen gewandelt. Und dann gehen wir auch so ein bisschen in die heutige Richtung. Es wurde so ein bisschen schroffer, bisschen noisiger, minimalistischer, so skelettierter Haus. 2018 haben wir auch im Podcast eine 12-Inch vorgestellt, die er gemeinsam mit Ben Vince, einem Jazz-Saxophonisten, veröffentlicht hat. 2019 erschien dann Slipping, also so eine Art Vorbote für das, was wir hier heute besprechen. Und Still Slipping Volume 1 ist dann nicht unbedingt das lang erwartete Debütalbum. Er selber spricht ja von Mixtape. Und auch auf dem Album wird das ja thematisiert, dass es sich um ein Mixtape handelt. Mhm. Und es ist so eine Art Familienalbum, aber in ganz anderem Sinne. Also Orbison, der ja auch in wenigen Interviews, die er gibt, auch seit 2 Jahren eigentlich erst so richtig, er fängt ja jetzt schon an zurückzuschauen, was auch so ein bisschen verständlich ist. Weil ich meine, wenn du mit Anfang 20 Star so einer Szene gewesen bist, dann beginnt vielleicht ja, der nostalgische Blick auf das eigene Schaffen schon vielleicht mit Anfang 30 dann, ne? Als Familienmensch, der ja seine Karriere auch viel auf den Einfluss seiner Familie zurückführen kann, die er noch immer begleitet hat, dass er diese dann so stark in seine Arbeit verwebt und in dieses Tape verwebt, das kommt dann auch nicht von ungefähr. Das war ja auch auf der Slippin-EP schon so, auf dem Cover war seine Großmutter zu sehen, sein Vater war mit Stimmen-Samples dort zu hören und auf diesem Tape wird das Ganze da auf die Spitze getrieben. Also seine Eltern, seine Schwester, Onkel, Tanten, Cousine, alle finden quasi in Samples und Sprachnachrichten Platz auf dieser Platte. Seine Cousine, die ihn auch viel Musik gezeigt hat, die ist ja auf dem Cover zu sehen. Und ja, diese Stimmen-Samples oder Sprachnachrichten, die unterbrechen sowie begleiten quasi so sanfte Bassbeats, so ja so warme Ortega-like IDM-Waber-Tracks, wenn man so will. Es gibt Two-Step und Garage-Schleifen und ja, auch so ein bisschen Soul wie in den alten Funky-Tagen. Er selber spricht ja davon, dass er das als Soul-Album hört und auf der Platte wird ja selbst in Form eines Samples gesagt, so ungefähr, if you change the language to mixtape, nobody cares anymore. Jetzt möchte ich aber wissen, kehrst du denn, Albert, was Still Slipping Volume 1 angeht?
Also ich beantworte die Frage jetzt mal pauschal mit ja. Ich will aber erst nochmal auf das Phänomen Mixtape einkommen und auf das Zitat, was du jetzt gesagt hast. Mir ist nicht klar, was ein Mixtape im Sinne des zeitgenössischen Hip-Hop und der elektronischen Musik ist. Da gibt's auch keine Definition. Also wenn man bei Wikipedia, bei der englischen, bei die deutsche kannst du sowieso vergessen, yeah, Mixtape eingibt, dann kommt ja das klassische Mixtape. Also das die Kassette, die ich meiner Freundin vor 30 Jahren aufgenommen habe. Also insofern ist mir nicht klar, was der Unterschied zwischen einem Album und einem Mixtape ist. Aber das Zitat, was du genannt hast, das sagt ja schön, wie das draußen wahrgenommen wird. Wenn jetzt alle Leute Still Slipping Volume 1 scheiße finden würden, könnte
Roy Orbison, genau. Und Joy Division.
Könnte Joy Orbison sagen, ja, ist ja nur ein Mixtape, weil er ist ja gar kein richtiges Album. Das nur dazu. Aber er muss es gar nicht machen, weil es auch ein
super Album ist. Ich glaube, vielleicht, wenn wir das Thema kurz abhandeln, also ich glaube, dass das sowas nicht was Inoffizielles hat, aber etwas, dass dir so ein Mixtape eine Plattform bietet, auf der du mehr experimentieren kannst. Ich meine, klar, das ist jetzt ein offizieller Release, der kommt ja jetzt offiziell über Label und bla bla bla. Es ist ja alles geklärt in dem Sinne. Ich meine, die Samples kommen entweder von ihm selbst oder von sonst wem. Aber das hat ja auch oft damit zu tun, dass du da eben Sachen ausprobierst, die du dann später auf einem offiziellen Release gar nicht machen kannst. Oder es sind so erste Mixtape war auch quasi in Rap-Kreisen dann oft so ein Vehikel, um mit ganz vielen anderen Leuten was zusammenzumachen, dass du quasi wirklich so einen Mixtape-Charakter hast, um viele Leute zu versammeln. Du brauchst nicht unbedingt ein zusammenhängendes Thema dafür. Du kannst dich in allen möglichen Belangen ausprobieren. Und in dem Fall ist es so eine Mische quasi, weil dieses Album-Tape, was auch immer, diese Platte, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, ich finde, dieser Mixtape-Charakter wird durch die Stimmen der Familienmitglieder und dadurch, wie die Beats ineinander übergehen, fast dadurch wirkt es fast so wie dieses klassische Mixtape, was man so aufgenommen hat oder wie so ein Set vielleicht oder so. Und da kann ich mir vorstellen, dass er sich deshalb dieser Sprache auch da so ein bisschen bedient, was das angeht. Und das Ganze dann nicht unbedingt als Album ansieht, was vielleicht für ihn dann eher so eine Compilation ist aus Tracks, die er mal gemacht hat oder sonst wie, sondern dass das halt so dieses eine sehr intime Thema irgendwie ist.
Also was mir als erstes aufgefallen ist an dem Album, ist die Nähe zu einem anderen Album aus diesem Jahr, das ich auch sehr gut finde, und zwar zu Sound Ancestors von Madlib aus dem Frühjahr. Die Nähe, die ich meine, ist nicht unbedingt stilistisch, obwohl es da auch Überschneidungen gibt, sondern eher in der Wirkung und im Flow. Also Madlib samplet sich durch 50 Jahre populäre Musik, während Joy Orbison mindestens 3 Jahrzehnte Dance-Musik wiederherstellt, sage ich mal. Es fließen die unterschiedlichsten Stile nach und durcheinander. House, Garage, Hip-Hop, Techno, whatever. Und das alles mit so einer Leichtigkeit und Lockerheit, dass es ein Riesenspaß ist, dieses Album komplett am Stück zu hören. Noch ein Albumargument. Ohne dass ich jetzt im Moment sagen könnte, welcher Track besser ist. Also ich kann nicht sagen, Track 5 ist Wahnsinn, Track 6 geht so. Und diese Sprachsnippets von seinen Familienmitgliedern, das ist etwas, was mich an manchen Alben und an vielen Soundtracks tierisch nervt. Also am Pulp Fiction Soundtrack, du hörst einen Song, dann wird über Royale with Cheese geredet. Und hier nervt mich das überhaupt nicht. Das hat eine ganz besondere Qualität, weil das, was die Familienmitglieder und Freunde zu sagen haben, immer irgendwie Aufschluss hat. Also ich warte eigentlich immer drauf, auf das, was die zu sagen haben. Was ich interessant finde, ist, dass er nicht nur musikalisch mit Referenzen spielt, sondern auch bei manchen Songtiteln. Der letzte Track, der relativ raving ist, also für die Verhältnisse der Musik auf dem Album, heißt Born Slipping. Und da muss man natürlich gleich an Born Slippy von Underworld denken, diesen 90er Jahre Rave Lager
Hit. Den jeder gehört hat, der mal Trainspotting gesehen hat.
Genau. Aber alles egal. Ich glaube, dass das Album oder Mixtape oder was auch immer am Ende des Jahres ziemlich weit oben in meiner Liste stehen wird.
Die Nachrichten der Familie angesprochen. Ich finde das teilweise auch so süß. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ihm wird ja dann auch von seinen Familienmitgliedern quasi immer wieder so ein Lob gemacht, ne? Ich glaube, dieses eine war ja auch so ein bisschen, ich habe es jetzt nicht mehr komplett das Zitat, aber da wird doch, ich glaube, in Froth Sipping oder sowas, da heißt es doch auch am Ende so ein bisschen so, ja, ich habe da jetzt nicht unbedingt eine Melodie rausgehört, aber es ist irgendwie sowas, zu dem möchte man so mitsummen und es bleibt in deinem Kopf und so. Und das ist so ein Familienkompliment, weißt du, so, dass du sagst, okay, genau. Ja, so eigentlich ist das vielleicht nicht mal unbedingt was für mich, aber ich suche jetzt was mir daran gefällt, auch wenn das jetzt total behauptet ist meinerseits. Aber ich finde das teilweise wirklich schön und ich kann mich da total mit connecten, wie er das so gemacht hat, und ich kann das auch nachvollziehen. Und gerade in jetzigen Zeiten, in denen man vielleicht seine Familie gar nicht so häufig gesehen hat oder so, ist das ja vielleicht auch mal eine ganz, ganz schöne Art, da auch Danke zu sagen und sich selber so ein bisschen zurückzunehmen. Was man ja auch in den wenigen Interviews, wie angesprochen, die er gibt, ja auch dann sagt, dass er, gut, teilweise hat er zu viel aufgelegt und hätte vielleicht auch gerne mehr Zeit für seine Musik genutzt. Er hätte aber auch gerne seine Plattform mehr genutzt, um andere Leute zu pushen und vielleicht auch mal anderen Leuten mehr Danke zu sagen oder so. Und dafür ist diese Platte, wie auch immer man sie jetzt bezeichnen möchte, Album, Mixtape, whatever, ganz gut. Auch wenn es natürlich jetzt nicht, ich hatte ganz zu Beginn, das Ding kam ja jetzt vor 3 Wochen raus. Also es erschien ja quasi an dem Tag, als ich zum Haldern gefahren bin. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen meine Probleme damit. Ich habe das dann auch komplett gehört auf dem Weg dahin. Und ich habe so ein bisschen geahnt, was da kommt. Das wird jetzt natürlich kein Album sein, was jetzt diesen angesprochenen 12er-Streak vereint, von dem ich anfangs sprach. Das geht so ja auch nicht. Und ich habe auch immer gesagt, ich brauche eigentlich kein Album von ihm, weil er halt so gut darin ist, 12er und EPs zu bauen. Und irrte so ein bisschen durch das Tape und habe das schon so ein bisschen abgeschrieben. Aber ich bin jetzt froh, dass diese 3 Wochen quasi rum ist, in denen ich auch Zeit damit verbringen konnte, weil ich mittlerweile sehr, 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 sehr großer Fan davon bin. Das steht hier auch zu Hause. Ich mag diesen tiefen, dronigen Bass in dem Track Sparko. In Swag höre ich sogar ein bisschen was aus Sicko Cell. Da gibt es so ein paar Soundschnipsel, die er da nochmal benutzt hat. Das ist halt schön, wenn man das wiedererkennt. Für die Playlist habe ich den Track Better genommen, so diese Garage-Ballade mit Lia Zen, die da drauf singt. Es gibt diesen Trap-Beat Bernard. Es gibt Runners, was noch am ehesten so diese 2009 Luft atmet, weil so ein bisschen so Hudson Mohawk, so ein alter Hudson Mohawk höre ich da so ein bisschen drauf. Und ja, auch der Beat auf dem angesprochenen Froth-Sipping, den finde ich halt großartig. Dieses total kühle, Ortega-mäßige, diesen Low-Beat, das mag ich richtig. Und dieses Understatement, was diese Platte so ein bisschen mitbringt, das mag ich sehr gerne. Und das ist jetzt einfach der aktuelle, der neue Joy Orbison, wie auch immer. Und der passt einfach zu dieser Art von Musik. Und das ist jetzt nicht das Album, was ich erwartet hätte, hätte ich 2011 diese Ankündigung gehört. Aber es ist genau das, was jetzt zum 2021 Joy Orbison passt und zur Phase seines Schaffens, in der er sich jetzt befindet, auf jeden Fall. So, wir haben ja unsere Track 17 Playlist zum Podcast. Die gehört ja genauso zum Podcast wie die Alben, über die wir hier sprechen, sage ich mal, weil wir in jeder Episode dann auf 17 Musikempfehlungen kommen. Die 17 Tracks auf der Playlist bestehen dann natürlich aus 5 Tracks zu den Platten, die wir hier ausführlich besprechen. Und wir haben dann immer noch 12 zusätzliche Songs, zu denen wir dann immer noch so ein bisschen was sagen können, die wir empfehlen möchten. Und das teilen wir jetzt mal so ein bisschen auf und werden das in der Folge innerhalb so ein bisschen sprenkeln und so ein bisschen zwischendurch mal erklären. Und Albert, was sind denn die ersten 2 Songs oder Tracks, die du mitgebracht hast für die Playlist?
Der erste ist Pompeii von Manuel Taff. Wer nicht kennt, ist ein irischer Produzent, wohnt mittlerweile in Berlin und hat 2 super House-Alben auf dem Münchner Label Permanent Vacation veröffentlicht. Jetzt ist ein drittes auf Pampa, dem Label von DJ Cozy oder DJ Kotze, erschienen. Und das ist eher enttäuschend. Also es plätschert so dahin.
Sehe ich auch so,
Es ist musikalisch gar nicht mal so uninteressant, aber es bekommt durch den Gesang einen unguten Pop-Touch, den ich von ihm nicht hören will. Hm. Es sind natürlich trotzdem 1-2 gute Tracks drauf. Ich habe mich für Pompeii entschieden. Das ist eine Art dekonstruierter Acid-House-Track. Also wenn das ganze Album so wäre, dann hätte ich es heute vorgestellt. Der zweite Track heißt Chameleon und so heißt auch das neue Album von Anthony Naples, das er quasi nach Redaktionsschluss für Track 17 veröffentlicht hat. Das kam auch relativ überraschend. Das ist ein Produzent aus New York, der mit Fortet assoziiert ist, der auch schon auf Text Records veröffentlicht hat. Und das neue Album experimentiert ein bisschen mehr mit Sounds und dieser Titeltrack Chameleon, der ist ein schöner, jazziger Shuffle House, wenn ich es mal so bezeichnen darf.
Mag ich auch. Ich habe mir die Platte auch angehört. Ich bin bei Naples nicht immer up to date, aber zumindest eine der früheren EPs, El Portal aus 2013, da habe ich mich nochmal dran erinnert, die fand ich richtig, richtig gut. Und auch Buddy Pill, das war, glaube ich, sein erstes Album 2015, das habe ich sehr gerne gehört. Und auch die neue hat mir spontan wirklich gut gefallen. Also das ist ein guter Tipp nochmal, dass wir das hier nochmal haben. Und wer jetzt auch nochmal eine neue EP rausbringt, ist Machine Drum. Der hat ja im vergangenen Jahr, Machine Drum ist ja Drum and Bass, Rave-Künstler, wie man so möchte, ein Teil von Sepulchre. Hat ja damals auch so ein bisschen in diesem Dubstep-Hype mitgemacht und gerade das erste Machine Drum-Album fand ich sensationell, das zweite war auch noch ziemlich gut. Dann ging es in eine ganz, ganz finstere Richtung, aber ich muss sagen, die Platte aus dem vergangenen Jahr hat mir wieder gut gefallen und jetzt folgt noch eine, ich glaube, 6-Track-EP und gerade der Track Only One mit Angelica Bass am Mikro macht total viel Spaß, ist so ein verspielter Drum-and-Bass-Pop-Track, den ich gerade sehr gerne höre und den möchte ich stellvertretend für die EP einmal empfehlen. Und dann haben wir noch Podcast-Favorite Kate N.V., die dieser Tage ja quasi die Instrumentalversion ihres herausragenden Room for the Moon veröffentlicht. Das war ja letztes Jahr auf jeden Fall mein Album des Jahres und da könnt ihr euch gerne auch die Podcast-Folge dazu nochmal anhören. Und Kate N.V. ist jetzt Teil der aktuellen Reihe der Adult Swim Singles, also Songs für diesen abseitigen Cartoon-Comedy-Channel Adult Swim, auf dem ja zum Beispiel auch Rick and Morty läuft in Amerika und die haben ja seit vielen, vielen Jahren immer so eigentlich eine sehr, sehr gute Auswahl an MusikerInnen, die für die dann noch so Songs rausbringen. Und Kate N.V. hat den Track Did It Don't, würde ich den jetzt mal aussprechen, der sich musikalisch so ein bisschen zwischen den letzten beiden Alben bewegt. Und der hat mir sehr gut gefallen und ist deshalb auch mit auf der Playlist. Track 17 Playlist zum Podcast, die findet ihr auf Spotify, ist auch verlinkt in den Shownotes.
Kommen wir jetzt zu Ramona González, die unter ihrem Künstlernamen Night Jewel besser bekannt ist. Wenn wir über Night Jewel reden, muss ich gleich am Anfang meine Befangenheit ausdrücken. Ich verfolge ihre Karriere seit mehr als 10 Jahren sehr wohlwollend. Also ich bin vielleicht ein kleiner Fanboy.
Das dürfen wir in diesem Podcast ja sein.
Genau. Wir verschrecken ja keine Anzeigenkunden damit. Genau. Night Jewel hat neben Julia Holter, mit der sie auch befreundet ist und öfter schon zusammengearbeitet hat, diesen gewissen, in Klammern Elektro, Klammer zu, Meta-Pop in die 10er Jahre gebracht. Auf ihren bisherigen Alben hat sie eine Art von hypnagogischen Elektropop gespielt, der ihre Einflüsse, wie sie selber meint, Janet Jackson, Mariah Carey und Ortega, also das sind, sagt sie selber, sind ihre Einflüsse, nicht kopiert, sondern sie hängen wie Gewitterwolken über den Songs, die jederzeit drohen abzuringen, aber es schließlich nicht tun. Vor ein paar Jahren hat Nigel dann verkündet, dass sie das Projekt erstmal auf Eis legt, weil sie ihre Doktorarbeit in Musikwissenschaften schreiben wollte. Was ich damals nicht wusste, die Entscheidung, die Karriere auf Eis zu legen und die Doktorarbeit zu schreiben, fiel zusammen mit der Scheidung von ihrem Ehemann, mit dem sie 12 Jahre verheiratet war. Ihr Mann war der Produzent Cole MGN, der eine ziemlich große Nummer ist, mir bis jetzt allerdings nichts gesagt hat. Also er hat zum Beispiel Beck, Julia Holter, Snoop Dogg produziert und 6 Grammys gewonnen. Also wir reden hier selten über Grammy-Gewinner. Und ohne dieses Wissen kam die Ankündigung ihres 5. Albums No Sun überraschend. Mit dem Wissen um die Scheidung kam es überhaupt nicht überraschend, denn das Album ist eine Art von Konzeptalbum, das die Trennung verarbeitet. Und diese Verarbeitung ist wirklich hart, wenn man auf die Texte achtet. Für mich ist es das zweithärteste Trennungsalbum der Popgeschichte nach Over von Peter Hammill aus dem Jahr 1977, bei dem man echt Schmerzen kriegt, wenn man das anhört. Aber sehr interessant ist, dass sich diese Gefühls- und Schmerzverarbeitung nicht unmittelbar in der Musik wiederfindet. Also nicht, dass die Musik jetzt shiny happy wäre, aber sie ist auch kein Trauerspiel. Also Nightjewel war ja bisher nicht durch üppige, ausufernde Arrangements bekannt, aber an den Songs auf dem neuen Album ist wirklich kein Gramm Fett mehr. Im Mittelpunkt steht oft nur eine einfache Synthesizer-Melodie, der Gesang, ein Beat und immer schön versteckt ein paar experimentelle Effekte. In der Mitte des Albums, wahrscheinlich ganz bewusst gesetzt, kommt dann wie so eine Art Zäsur der Instrumental-Track Number 14. Das ist ein ätherischer Ambient-Pop mit einem nebligen Saxophon. Das klingt so wie ein Fiebertraum kurz vorm Aufwachen. Und als größte Überraschung das letzte Stück When There Is No Sun, wahrscheinlich ist der Albumtitel danach benannt, ein Cover von Sun Ra, dem legendären Free Jazzer, in dem Nightjewel zeigt, dass sie auch Jazzgesang beherrscht. Das ist ziemlich crazy.
Ich habe mal nachgeschaut, das Paste Magazine hat 2019 die 30 besten Breakup-Alben gekürt. Was meinst du, was auf Platz 1 war? Ja, ist vielleicht auch ein bisschen fiese Frage. Auf Platz 1 war Rumors von Fleetwood Mac.
Echt?
Ja. Das ist... Das hatte ich mir nur noch notiert. Ich weiß nicht, ob die anderen, ob das andere von dir gerade erwähnte Album da irgendwo aufgetaucht ist. Das kann ich dir nicht sagen.
Ich wusste gar nicht, dass Rumors ein Breakup-Album ist.
Weiß ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung von Fleetwood Mac. Hat mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Du hast ja den thematischen Überbau der Platte, also es ist ja im Prinzip ein Konzeptalbum angesprochen. Und ich meine, gerade in dem Track Anymore, sie singt ja I can't remember anything from before, I can't rely on anything from before. So, ne, nach 3 Minuten startet ja dann erst dieser leicht gestrichene Beat und das sind ja so Sachen, ich glaube, da können sich viele dran erinnern oder wissen, wie sowas ist, ne? Dass du so nach einer Trennung irgendwie vieles verlernt hast, irgendwie an nichts mehr glaubst, alles ist irgendwie anders, nichts ist mehr so wie vorher und alles an das, was du vorher geglaubt hast, irgendwie nicht mehr da. Und ich finde, das ist eine Platte, bei der man, glaube ich, dieses musikalisch Zurückhaltende, glaube ich, auch darauf zurückführen kann, dass auch hier vielleicht die Texte so ein bisschen mehr im Fokus stehen und sie sich ja so total offenbart. Und ich finde, das hat schon fast was Voyeuristisches, ne? Weil, ich meine, wenn ich mich mit dieser Platte beschäftige ich mich ja mit ihrem Privatleben, mit ihrer Beziehung. Und ich lese mir dann diesen Waschzettel durch, ne? Der, wo es dann ja auch losgeht mit Born Out of Personal Loss und sowas. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Interviews sie so dazu gegeben hat, aber dann wirst du natürlich ja auch dazu gefragt. Und ich finde das irgendwie, klar, es werden immer irgendwelche persönlichen Dinge verhandelt, aber hier habe ich fast das Gefühl, es ist schon fast unangenehm, mich so sehr damit auseinanderzusetzen, wie sie das hier quasi so macht, obwohl sie es ja an die Öffentlichkeit gibt. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, natürlich in vielen Songs und in viel Literatur steckt immer was vom Autor, aber oft ist es natürlich verklausuliert und es ist noch mit fiktionalen Dingen enhanced sozusagen. Und da ist es ganz klar, es geht um das Ende dieser Beziehung und wahrscheinlich ist alles, was sie sagt, richtig. Also sie offenbart ihre Gefühle und du hast recht, es hat was Voyeuristisches. Ja.
Und ich finde es insofern auch spannend, dass das natürlich, auch wenn es natürlich ein tragischer Zufall ist, aber dass jetzt so eine Art Album in die Zeit fällt, nach der sie eben sich um ihre Doktorarbeit gekümmert hat. Ich habe das so ein bisschen verstanden, dass ihr Thema war, also Klagelieder aus vielleicht aus dem Mittelalter und die Rolle der Frauen in diesem Fall und sich ja auch viel damit beschäftigt hat, welche Rolle Musikerinnen und Sängerinnen quasi einnehmen, auch wenn sie die Klagelieder von Männern singen oder so, ne? Also wenn sie nur so als Interpretin irgendwie auftauchen, aber was ist denn ihre eigene Rolle in der ganzen Geschichte und wie wird quasi Trauer verarbeitet durch den Gesang, durch diese Klagelieder auch damals auf Beerdigung und sowas. Und ich finde das eigentlich sehr interessant mit der Frage, also sie hat das ja, glaube ich, so formuliert, what does it mean to be a professional mourner? Also wenn du quasi, wenn das dein Job ist, für andere zu trauern, um das quasi in Musik zu übersetzen, was es ja so in der Form vielleicht gar nicht mehr gibt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und dann kommt natürlich jetzt eine Platte, die sich mit persönlichem Verlust im Sinne einer Beziehung auseinandersetzt und sie das dann für sich selber irgendwie so nutzen kann oder muss, besser gesagt, oder sich dazu entschlossen hat, das für ihre Musik zu benutzen. Das finde ich eigentlich ganz faszinierend an der Stelle.
Es gibt ja das Phänomen, dass Leute über irgendwelche schrecklichen Erlebnisse leichter drüber wegkommen, wenn sie es anderen Leuten erzählen. Ja. Und vielleicht anderen Leuten, die nicht unbedingt ihre Freunde sind. Also es muss dann raus. Also sie erzählen es jedem, der es hören will oder nicht. Das habe ich auch schon erleben müssen. Und ja, wahrscheinlich ist es einfach ihre Art der Trauerbewältigung, das mit der Welt zu teilen. Wobei die Welt natürlich ist, nicht die ganze Welt ist, weil sie ja wahrscheinlich eine überschaubare Hörerzahl hat.
Ja, es ist ja dann auch so abstrakt. Also es gibt zwar AnsprechpartnerInnen in dem Fall oder Leute, die dann zuhören, aber sie weiß das nicht. Es ist ja so eine einseitige Geschichte, ne? Sie ist das losgeworden, aber in dem Fall kriegt sie nichts zurück und will das vielleicht dann auch gar nicht und hat aber dann vielleicht dieses kathartische in dem Sinne. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, wenngleich ich musikalisch dann bei diesen discoiden, elektropoppigeren Sachen und früher ein bisschen mehr zu Hause bin. Want You Back ist, glaube ich, so ein ganz alter Song auf einer ihrer ersten EPs, den mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Und das, was sie mit Oma S gemacht hat, Skytrain hieß dieser eine Track, den finde ich fantastisch. Der kam ja auch vor 4 Jahren quasi raus und ihr letztes Album, um selber nochmal in Nostalgie zu schwimmen, hast du in unserer allerersten Ausgabe vorgestellt, 2017.
Ja.
So, die nächste Platte heißt Fire und kommt von The Buck. Und ich habe so ein bisschen im Vorfeld rausgehört, dass das so der Spalter dieser Folge ist. Aber warten wir es mal ab. The Buck, das ist Kevin Martin, der jetzt so seit 3 Jahrzehnten so eine wichtige Figur in All Things Dub, Dancehall, Industrial Grime, Dubstep etc. in diesem ganzen Kosmos so einnimmt. Und Kevin Martin wurde, glaube ich, mit 17 rausgeschmissen von zu Hause, clashte viel mit seinem konservativen Vater, war dann auch lange Zeit auf der Straße, hat Drogen genommen und hat irgendwie versucht, wieder klarzukommen, indem er Musik gemacht hat und ist dann nach London gegangen und hat dann unter anderem auch eine, so wie er es sagt, unhörbare Demokassette an Mark E. Smith geschickt und hat von ihm auch sogar eine Antwort bekommen und so ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Allergeilste, aber ich würde gerne einen Track davon auf eine Compilation nehmen und darüber hat er sich so gefreut, hatte aber noch gar keinen Bandnamen, musste sich dann was überlegen und es ist jemand, der in zahlreichen Bands und in noch mehr Genres wahrscheinlich gespielt hat. Und ich habe ihn nicht mal durch sein Durchbruchalbum, wenn man so möchte, was 2008 auf Ninja Tune erschien, London Zoo, kennengelernt, weil das irgendwie habe ich es mir nicht wirklich angehört damals, sondern erst ein Jahr später als Teil des Trios King Midas Sound. Und dieses Waiting for You, das ist ein absolutes Überalbum, das hat einen wichtigen Platz in dieser ganzen Basszeit bei mir eingenommen und hat wie keine andere Platte des Genres so eine Sanftheit transportiert, trotz dieses schweren Sounds. Und das ist etwas, das passiert auf Fire überhaupt nicht. Also Sanftheit gibt's hier nicht. Er hat hier auch, er arbeitet wirklich sehr gerne mit anderen Leuten zusammen, hat im vergangenen Jahr eine sehr schöne Platte mit der Sängerin Disfig gemacht und sein letztes reines Soloalbum, wenn man so möchte, das ist auch schon 7 Jahre her, Angels and Devils. Es gab dann auch eine Platte mit der Drone Band Earth und auch hier hat er wieder sehr viele Leute um sich herum versammelt, aus Grime, Rap und elektronischer Musik, wie Flo Dan, der, glaube ich, seit dem ersten Album mit ihm zusammenarbeitet, wie Roger Robinson, eben aus King Minor Sound, Menga St. Hilaire und auch Newcomerin Moore Mother, die ja auch so ein bisschen in diesem Noise Game mitspielt. Und er hat in dem Interview gesagt, I'm worshipping anger as a holy force. Und der ist, glaube ich, richtig piss, der Kollege. Und Fire ist, glaube ich, deshalb auch ein passender Titel für eine Platte, die nichts stehen lässt, was sich in den Weg stellt. Also es gibt dystopischen Spoken-Word-Gesang, wütender Rap, dazu diese unheimlich tiefen, gewaltigen, brutalen Soundscapes aus Bass, Dancehall, Industrial, wie zum Beispiel im Track Vexed, also die mit so dumpf peitschenden Alarmsirenen um die Ecke kommen. Und ich habe gehört, ich hatte das nicht so gekriegt.
Also ich bin echt zwiegespalten. Also mir tut's leid, dass es mich nicht gekriegt hat, weil ich habe allerhöchsten Respekt vor Kevin Martin. Du hast King Midas Sound schon angesprochen. Das war für mich auch der Einstieg in seine Welt. Ich mag fast alles von King Midas Sound. Ich mag einiges, was er in den 90ern als Techno Animal gemacht hat. Mhm. Und ich mag ein bisschen was, was er als The Bug gemacht hat. Und er hat ja noch irgendwie 25 andere Aliase und Pseudonyme, ja. Und von denen kenne ich so gut wie gar nichts. Und ich weiß nicht, ob mich das Album auf dem falschen Fuß oder im falschen Ohr sozusagen erwischt hat oder ob es an meiner allgemeinen Entwicklung als Hörer liegt. Ich kann immer weniger mit ballernder elektronischer Musik was anfangen. Egal aus welchen Bereichen sie kommt und egal mit welche Intention sie gemacht wird. Und ich unterstelle The Buckets wirklich nur die besten künstlerischen Absichten. Der ist ja nicht U2, der erwartungsgemäß ein schlechtes Album abliefert. Und das Projekt The Bug war ja schon immer ein Entwurf für musikalische Dystopien, für die Darstellung einer postapokalyptischen Welt. Aber über die Strecke von 50 Minuten dieses Raga Grime Industrial Noise Geballer, das ist mir einfach zu viel. Und ich schäme mich auch ein bisschen für den Vergleich, aber in seiner Wirkung geht's mir ähnlich auf den Zeiger wie The Prodigy und die Chemical Brothers.
Du musst dich ja nicht schämen, du hast gerade schon U2 erwähnt, also schlimmer wird's ja eh nicht mehr.
Ja, aber ich habe gemeint, er ist nicht YouTube, ja. Gott sei Dank.
Ja, also ich kann nachvollziehen, dass einen das erschlägt, was es vielleicht ja auch soll. Also ich würde ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche Easy-Listening-Platten zu machen. Gerade wenn du dir guckst, was inhaltlich passiert. Klar, es gibt da irgendwie auch teilweise so Textzeilen, die fand ich ein bisschen drüber. Gerade im ersten Track, wo dann so ein merkwürdiger, so eine merkwürdige Tür für Impfgegner fast geöffnet wird, würde ich fast sagen, wenn man es böse meint, glaube ich aber nicht, dass es so gemeint ist. Aber insgesamt ist es ja wirklich das, was auf dieser Platte verhandelt wird, inhaltlich sowohl in der Art des Vortrags bei den Raps, bei den Gastparts, als auch musikalisch, da wäre auch jegliche Zurückhaltung fehl am Platz, glaube ich, weil sonst wird nicht übertragen, was eigentlich damit gemeint ist. Und dass das dann aber am Ende natürlich immer noch gefallen muss, ist natürlich die eine Sache. Deswegen, ich kann es schon nachvollziehen, wenn du sagst, dass dir das dann in dem Fall zu viel ist. Für mich passt es gerade ganz gut, weil ich nicht viel von solchen Platten höre. Also diese ganzen Sachen, die in diesen Genres da zusammenkommen, für sich genommen mag ich die ja alle. Vielleicht bis auf so Sachen wie Dancehall, da kann ich eigentlich nicht wirklich was mit anfangen. Und wenn in Dubstep zum Beispiel das Wort Dub zu groß geschrieben wird oder so, dann höre ich auch irgendwann auf. Also ich bin da so ein bisschen raus. Aber hier in diesem so brutalen, gewaltigen Mischmasch, wie er das da hier zusammensetzt, funktioniert es dann für mich schon, weil ich mir dann denke, okay, das kann ich mir jetzt mal 50 Minuten geben. Und dadurch, dass eben so viele verschiedene Leute auf dieser Platte erscheinen, ist für mich persönlich noch genug Abwechslung gegeben. Und dann finde ich es noch okay. Und dann lege ich mich in diese Dystopie rein, auch als jemand, der natürlich dieser Dystopie jederzeit entfliehen kann, weil das nicht unbedingt meine Lebensrealität ist. So viel muss dann auch gesagt sein, dass ich kann das Ganze so ein bisschen als Gast auch betreten und wieder verlassen. Nichtsdestotrotz ist das für mich die beste The Bug-Platte. Es wird niemals was an Waiting for You von King Midas Sound heranreichen. Ich fand auch die letzte King Midas Sound leider fürchterlich. Das war ganz fürchterliches Gejammer. Habe ich kaum ausgehalten, ehrlich gesagt. Ich hoffe, irgendwann kommt noch mal was in der Richtung, was mir wirklich gefallen würde. Aber was jetzt The Bug angeht, London Zoo ist mir dann auch später erst so ein bisschen wirklich vorgekommen, höre ich aber auch selten. Ich fand dieses Angels and Devils habe ich nicht so sehr gemocht. Aber hier hat das für mich funktioniert und ich glaube, ich würde dann in Zukunft auf das hier zurückgreifen, wenn ich was aus der Art brauche. Gerade auch, weil ich Flodan tatsächlich mag, auch als MC, als Rapper. Also das gefällt mir sehr gut. Auf der Playlist ist auch ein Track mit seiner Beteiligung. Das höre ich mir sehr gerne an und würde mir jetzt auch mal mehr Solo-Zeug von ihm anhören. Also das funktioniert für mich tatsächlich sehr gut, ja.
Wie gesagt, ich bin selber mit mir nicht zufrieden, dass ich es nicht mag, weil ich es eigentlich mögen will. Und ich hab's mir aber noch auf Wiedervorlage gelegt. Ich werde es nicht jetzt vergessen und nie mehr anhören. Ich werde vielleicht irgendwann mal den geeigneten Augenblick finden oder die geeignete Stimmung finden und das nochmal anhören.
Ich finde, auf Wiedervorlage ist da so ein schönes Wort für. Ja, hier ist, also es passt auch überhaupt nicht zu dieser Platte, so auf Wiedervorlage noch einmal mit der Dampfwalze Fire von The Buck ummähen lassen.
Mein Assistent kommt dann am Montag herein, ja, und bringt mir das Album. Wir kommen zu den nächsten Tracks unserer Playlist. Der erste wird schon mal wieder schwierig mit dem Namen. Ist von einer Komponistin aus New York. Ich nenne sie jetzt mal Rajika Nayar. Und der heißt Whateverness. Zu meiner großen Schande hat Rajika Nayar Anfang des Jahres ihr erstes Album rausgebracht, das irgendwie überall groß abgefeiert wurde. Ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt, was natürlich nicht sein darf. Und jetzt hat sie eine EP rausgebracht, die heißt Our Hands Against the Dark. Und das sind so elektronisch manipulierte Gitarrenstücke, also ein bisschen Gitarren-Tracks zwischen Folk und Avantgarde und mit schöner Ambience versehen. Der zweite Track ist Promises von Cleo Soul. Wir kennen die Sängerin aus dem Umfeld der geheimnisvollen englischen Band Salt und sie hat auch relativ überraschend ein neues Album veröffentlicht, das heißt Mother. Und ich habe Promises deswegen ausgewählt, weil es der Sade-hafteste Song auf dem ganzen Album ist.
Ist auch mein Lieblingssong der Platte. Ich bin damit insgesamt nicht so warm geworden, aber den mag ich tatsächlich sehr gerne. Der hat es definitiv verdient, mit am Start zu sein. Und das Naya-Album erschien ja wieder auf Revenge International, also eher so ein Label, was wir ja sehr schätzen hier. Bei mir gibt's noch Like Me vom neuen Album A Martyr's Reward von Carr, einer der ja spannendsten, aufregendsten Rapper seit Jahren schon. Der macht ja wirklich sein komplett eigenes Ding, der wieder so in seiner Ruhe, in seinem Nachdenklichen so groß wird mit seiner ganzen Platte. Also er liest mehr aus seinen Gedanken, als dass er wirklich rappt. Also es ist eine sehr zurückhaltende Angelegenheit mal wieder. Und die Musikflächen dahinter sind erneut nicht das, was man normalerweise als Beats bezeichnen würde. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist, also ich glaube, K-Musik ist sowohl ziemliches so Deep-Cut-Material für Leute, die sich mit Rap beschäftigen, aber gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass das was für dich ist, als jemand, der normalerweise nicht viel Rap hört. Weil das halt total über die Stimmung kommt. Das kommt sehr über so ein, es ist auch fast mehr so ein Spoken-Word-Ding als wirklicher Rap. Und ich glaube, dass dir die musikalische Begleitung ziemlich zusagen würde. Probier's mal aus. Martyr's Reward von K heißt die Platte und der Track Like Me ist auf der Playlist. Und dann habe ich noch Tokyo Music Experience der niederländischen Band Reds on Rafts. Das war nämlich für mich so das Highlight auf dem Haldern. So Post-Punk-Garage-Band, die am Samstagabend eben gespielt hat. Ich habe direkt danach eine 7-Inch und das neue Album mitgenommen, was ja auch in diesem Jahr erschien. Sicher nichts Weltbewegendes, aber ab und zu brauche ich das. Und das hat mir live so gut gefallen. Deswegen kriegt ihr da den Hit Tokyo Music Experience von Reds on Rafts.
Das nächste Album hat einen Titel, der könnte durchaus eine Frage sein aus dem Persönlichkeitstest von vorhin. Das heißt Hey What? Aber Spaß beiseite.
Gott, jetzt habe ich einen furchtbaren Ohrwurm von diesem So What von Pink wieder. Das darfst du mir doch nicht antun. Nicht, wenn wir über Low sprechen.
Tut mir leid. Ja, genau. Wir reden über Low. Eine Band, die seit 1993 besteht. Im Kern ist es das Ehepaar Alan Sparhawk, Sänger, Gitarrist und Mimi Parker, Gesang und Schlagzeug. Und alle paar Jahre wechseln die Bassisten. Low gelten, was sie natürlich vehement abstreiten, als P Pioniere des Slowcore oder Sadcore, der in der ersten Hälfte der 90er eine wunderbare Alternative zum damaligen Indie-Mainstream gewesen ist, zu Bands wie Rage Against the Machine, bei denen alles ziemlich laut und brutal und hektisch sein musste. Slowcore hat seine Wurzeln im Folk, ist aber sehr, sehr langsam gespielt und sehr minimalistisch instrumentiert und mit existenzialistischen Texten versehen. Die Band Low hat sich im Lauf der Jahrzehnte weiterentwickelt von diesem Slowcore, zu dem sie ja nicht gehören wollten, und immer ein bisschen mehr Ambience in ihre Musik gebracht. Ich kann da die rein instrumentale EP The Exit Papers aus dem Jahr 2000 empfehlen. Die ist sehr experimentell, fast schon ein Ambient-Folk-Album, wenn es sowas gibt. Ich empfehle aber auch das Album The Great Destroyer aus dem Jahr 2005, das bei Diskussionen über den Indie-Jahrgang 2005 immer gern ausgelassen wird, obwohl es vielleicht sogar das letztgültige Indie-Album der Nullerjahre ist. Das ist hervorragend. 2007 haben Low dann mit dem Album Drums and Guns die vorhin angesprochene Ambience in die Songform gebracht und seither nicht mehr rausgelassen. Und jetzt komme ich endlich zu Hey What, nicht von Pink, dem 13. Album in 27 Jahren Bandgeschichte. Ein Markenzeichen der Band ist der zweistimmige Harmoniegesang, der oft etwas Verzweifeltes, aber auch Hymnisches an sich hat, fast schon was Sakrales, Gospeliges. Das gibt's ja auch, aber die vordergründige Schönheit, die dieser Gesang erzeugt, die wird immer mal wieder mit Verzerrungen konterkariert. Das heißt, nicht einzelne Instrumente sind verzerrt, sondern die ganze Aufnahme. Bei manchen Songs ist der Gesang wirklich krass übersteuert, sodass jedem Toningenieur die Pfeife aus dem Mund fallen müsste, sofern er Pfeifenraucher ist. Manchmal klingt das nicht mehr minimalistisch, eher im Gegenteil. Bei anderen Songs, Don't Walk Away zum Beispiel, den ich für die Playlist ausgesucht habe, wird der Gesang nur so von Ambient Soundscapes begleitet. Was ich an der Band sehr mag, ist, dass sie sich musikalisch nie eindeutig positioniert hat, was ihnen natürlich dann in ihrer Musik maximale Freiheit verschafft. Und dass sie wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund nach fast 30 Jahren immer noch keine langweilige Musik machen.
Für mich ist ja das 13. Album, du hast es ja gesagt, ist ja eigentlich eher so mein zweites, wenn man so will. Ich habe sie erst richtig mit diesem viel gepriesenen Vorgänger kennengelernt, der ja aus dieser alten Formel ja nochmal sowas eben so drohnig Verfremdetes irgendwie gemacht hat. Und es wirkte dann ja so, wie man liest, wirkte ja so, dass eben mit dieser letzten Platte nochmal was Neues in ihre Diskografie gekommen ist. Und vielleicht war das dann so ein richtiger Einstieg. Und ich mag das, dass der Produzent, glaube ich, BJ Burton heißt er, dass der auch mit Charlie XCX zusammenarbeitet, die ja auch quasi in ihrer doch sehr strahlenden Popmusik oder so ja so viel Neues mittlerweile drin hat. Und jetzt muss ich die ganze Zeit mir vorstellen, wie das wohl klingen würde, wenn Low und Charlie XCX zusammen Track machen würden. Ich kann mir das ehrlich gesagt sogar ziemlich gut vorstellen. Ja. Solange sie nicht mit Bon Iver zusammenarbeiten oder so, weil mit dem arbeitet er wohl auch und dem komme ich so gar nicht klar. Ich mag das, dass hier die Vocals eigentlich so cleaner und klarer vielleicht nochmal an sich daherkommen, aber sich dann diese Schleifen, dreckigen Noise-Wände dahinter erheben und die Stimmen dann genau in den richtigen Momenten irgendwie so zersägen. Bei Disappearing, da passt ja der Titel so schön, ne? Weil da verschwinden die Stimmen irgendwann hinter diesem Noise. Und dann finde ich diese Harmonien halt so schön in den Stimmen und es bedarf halt nicht so viel, um sich die Songs in so einem anderen Kontext vorzustellen. Und eben, ja, ich mag das so gerne. Und Hey, der ist ja auch so nach 3,5 Minuten fast zu Ende, bricht dann auch in diesen Noise aus und dann bleibt so die Stimme und läuft dann so in diesen Days Like These über. Und da mag ich das total, wie diese Schönheit im Zerstörten so entsteht. Und die ist ja dann auch teilweise nicht unbedingt, was heißt nicht bewusst, aber sie ist ja. Also viele dieser Dinge, so wie man in Interviews lesen kann, die passieren ja mehr aus so einem, ja, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier was mache oder so. Ne? Und dass es daraus so ein bisschen entsteht und vielleicht wenig so diese bewusste Zerstörung von Harmonie und Pop oder so, sondern mal einfach guck, was passiert denn da mal? Und diesen Experimentiergeist nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, über 30 Jahre oder so gibt sie. Fast 30 Jahre, das finde ich halt dann super, dass es das dann immer noch so gibt, ne? Und weil wir ja bei Nigel das Thema Beziehung hatten, finde ich es eigentlich, muss man ja fast hoffen, dass die beiden ja jetzt für immer zusammenbleiben und dann auch weiterhin gute Musik machen. Sie wurden übrigens gefragt, wie erhält man denn so eine langjährige Beziehung? Und die Antwort war dann, jeden Abend beten, keinen Alkohol trinken und über die Probleme reden. Also das vielleicht noch als kleinen Tipp noch nebenbei für alle, die über 30 Jahre zusammen sind. Du hast ja am Anfang so ein bisschen ein paar Platten angesprochen, die du so empfehlen würdest. Was wäre denn so als Einstieg für die Low, wie sie jetzt sind? Also wenn man Hey What hört und man will sich mit der Band noch weiter beschäftigen, dann sollte man wahrscheinlich nicht mit dem ersten anfangen, oder?
Nee, dann würde ich tatsächlich Drums and Guns aus dem Jahr 2007 bezeichnen. Da hat so dieser neue, in Anführungszeichen, Low-Sound begonnen. Und wie gesagt, zwischendurch waren die, also dieses The Great Destroyer, das ich angesprochen habe, das ist eigentlich eine Indie-Rock-Platte, aber mit sehr gutem Indie-Rock. Und dann, die haben sich mehrmals gehäutet, sag ich mal.
Die letzte Platte ist kein aktuelles Album, aber ein Release aus diesem Jahr. Es handelt sich um so eine Art Retrospektive oder Compilation, wenn man so will. Und zwar heißt sie When I Hit You, You'll Feel It. Und ist von, mit, über Leslie Winer, wenn man so möchte. Und besteht eben aus musikalischen Werken und Beteiligungen der multidisziplinären Künstlerin Leslie Winer, die heute in Paris lebt und irgendwie auch nicht glauben will, dass sich jemand für ihre Musik interessiert, weil sie beteuert, dass das auch damals niemand gemacht hat. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es heute mehr Interesse an der Musik gibt als damals, eben weil das kaum jemand irgendwie hat hören können, was sie damals irgendwie auf die Beine gestellt hat und auch nicht mal unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hat, sondern, glaube ich, nur unter diesem Copyright-C-Buchstaben oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Winer arbeitete relativ früh als Model, unter anderem für Dior, und bezeichnete auch William S. Burroughs so als ihren Mentor, mit dem sie viele Jahre befreundet gewesen ist, und ist dann Ende der 80er über eine Bekanntschaft mit dem ehemaligen Pill-Bassisten Jar Wobble, wie er sich nennt, übrigens ein Name, mit dem man eigentlich Dubstep-Künstler sein müsste, an ihre ersten musikalischen Arbeiten gekommen, schrieb unter anderem einen Song für Sinéad O'Connor mit und hat dann so ungefähr 1990, so ganz sicher ist man da sich nicht mehr, weil das auch 93 dann erst rauskam, ihr erstes und einziges Album Witch produziert und veröffentlicht, aus dem viele der hier versammelten Tracks stammen. Und bezeichnet wurde sie schon damals so ein bisschen, ja, ich glaube, es ist eher positiv geneigt, aber es klingt manchmal so ein bisschen abschätzig als Grandmother of Trip-Hop, weil sie so viele der musikalischen Eigenheiten des Genres auch aufgrund ihres, ja, so betont kühlen Spoken-Word-Einsatzes so früh vereint hat. Und die Musik ist auch ganz klar der Zeit zuzuordnen. Also diese schaffelnden Dance-Hop-Beats, wie zum Beispiel in Tree, passt halt total in diese frühen 90er Jahre. Dazu diese von ihr vorgetragene Poesie, die so kaum lauter ausgesprochen werden soll als notwendig, die macht so ein bisschen ihr Übriges. Und auch wenn die Compilation insgesamt, also auch wenn mich lange nicht jeder Track überzeugt, es gibt zum Beispiel was aus ihrem Projekt Purity Supreme, heißt es, glaube ich, in dem sie 2011 noch beteiligt war, das finde ich überhaupt nicht gut. Das hat so, Duna Head heißt, glaube ich, der Track, das hat so ein bisschen so Jeans-Werbung-Country-mäßiges in sich. Da bin ich raus, aber bei den Sachen, die aus dieser Witch-Richtung kommen, bin ich total dabei, weil ich das so als kleines Zeitdokument, als übersehenes und überhörtes Zeitdokument durchaus zu schätzen weiß. Wie geht's dir damit?
Ich muss schon wieder einen Offenbarungseid leisten. Ich habe vorher noch nie was von Leslie Winer gehört.
Ich auch nicht.
Und also außer natürlich jetzt in den letzten paar Monaten, weil diese Compilation ja immer wieder angekündigt worden ist. Und das ist eigentlich angesichts der Tatsache, mit wem sie alle schon zusammengearbeitet hat, unmöglich. Also Jar Wobble hast du erwähnt, John Hassell, Grace Jones. Dann bin ich durch die Recherche drauf gekommen, dass ich sogar zwei Platten besitze, auf denen sie Gastsängerin ist. Das eine ist das Album von Diamond Version, das ist das Techno-Projekt von Alvar Noto und Olaf Bender, da ist auch ein Track auf der Compilation. Und ein Album von Christopher Chaplin, das ist der Sohn des großen Charlie Chaplin, der experimentelle elektronische Musik macht. Also beim nächsten Mal besser aufpassen. Aber das zeigt halt auch, wenn wir die nicht kennen und von der noch nie was gehört haben, dass es immer wieder neue, alte Musik zu entdecken gibt. Wobei sie jetzt nicht die obskure Künstlerin aus den 60ern nee. Ist, die ihre Musik auf Privatpressungen rausgebracht hat, sondern Ende der 80er, Anfang der 90er war diese Musik ja offenbar für jeden zugänglich. Und ich bin also relativ uninformiert und unbelastet an diese Kompilation rangegangen. Aber habe natürlich einiges dann gelesen über sie. Und dann hört man die Musik doch nicht unbelastet an, sondern klopft sie ab auf das Gelesene. Zum Beispiel das, was du auch erwähnt hast, diese Grandmother of Trip-Hop. Und es stimmt ja wirklich bei einigen Tracks, dass die wie eine Vorform von Trip-Hop klingen, mit diesen verrauchten Beats und dem Sprechgesang. Und die Tatsache, dass die Songs auch aus verschiedenen Jahrzehnten stammen und mit den unterschiedlichsten KünstlerInnen aufgenommen wurden, trägt natürlich dazu bei, dass das kein Album-Album ist, also ein Album, was man hört, das aus einem Guss gemacht ist. Es zeigt aber auch, dass Leslie Winer relativ wandelbar ist und ihre Stimme auch in den unterschiedlichsten Kontexten funktioniert, auch außerhalb dieses Proto-Trip-Hop. Zum Beispiel in Hold on Postcards, der eher so ein Woodville-artiger Novelty-Song ist, oder in dem dubbigen He Wars, oder wie schon gesagt in This Blank Action, diesem relativ zurückgenommenen Techno-Track von Diamond Version. Also für mich eine große Entdeckung.
Ja, ich muss sagen, dass ich tatsächlich alles, was außerhalb dieser Blase, dieser früh Trip-Hop-mäßigen Anfang der 90er auf ihrem Album Witch, wie auch immer, Sachen, alles, was darüber hinaus kam, ich mag diesen Diamond-Version-Track, da bin ich leider raus, das ist auch nicht so unbedingt meins, ich mag aber diesen Woodshedded mit Jay Glass Dubs, das finde ich ganz cool, aber ansonsten bin ich bei dann so Tracks, die dann tatsächlich so ein bisschen eine Geschichte von damals erzählen. The Boy Who Used to Whistle, den habe ich mir für die Playlist rausgesucht. Der bringt das Ganze auch noch mal ganz gut auf den Punkt mit diesem ja, Rubber-Funk, diesem Kopfnicker-Beat und dann diesen Chorus oder so. Das geht für mich ganz gut. Und ja, ich finde es einfach dann interessant, das lief jetzt über Lights in the Attic und ein Label, was uns ja schon sehr viele Reissue-Geschichten serviert hat, über einige haben wir auch schon gesprochen hier, die Horizono-Platten zum Beispiel liefen ja auch alle darüber und dass hier dann nochmal so ein bisschen aufgearbeitet werden kann, welche Rolle dann auch manche Frauen in der Geschichte von Labels in Genres wie Trip-Hop gespielt haben oder so, finde ich schon dann ganz gut. Und bei ihren Texten, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich dann sagen muss, dass man merkt natürlich schon, dass sie auf jeden Fall auch eine Autorin ist und dass sie Poetin war und ist und dass sich einige der Texte auf jeden Fall, oder dass sich bei einigen Texten die nähere Beschäftigung lohnt, also es gibt, sie sagt ja in dem einen Track, if I get raped, it must be my fault, if I get bashed, I must have provoked it, if I raise my voice, I'm a nagging bitch, if I like fucking, I'm a whore und sowas, also ist ja nicht so, als sind das Themen, die heute nicht, es sind ja Themen, die aktueller denn je sind und die sie auch damals dann schon in ihre Tracks eingebaut hat und so weiter, ne? Das finde ich dann schon ziemlich stark und da lohnt sich dann auch nochmal, wenngleich ich nachvollziehen kann, dass einen dann der Vortrag vielleicht so ein bisschen anödet, weil das natürlich, weil sie in dem Sinne ja nicht singt, sondern natürlich fast schon auch so ein ganz betont kühlen Vortrag da leistet. Aber ich finde das dann einfach aufregend als, ja, als Zeitbericht so ein bisschen, wie das vor 30 Jahren, boah, ist 30 Jahre her, ey, das vor 30 Jahren vielleicht auch mit diesen Genres so ein bisschen anfing oder wie sich vielleicht man muss ja jetzt sagen, dass sie jetzt angefangen hat damit, aber dass sich zu dieser Zeit dann nicht nur, sondern dass man sagen kann, dass nicht nur in Bristol diese ganzen Strömungen aufgegriffen wurden und da was entstanden ist, sondern dass das auch in anderen Teilen des Landes von mir aus oder in anderen Teilen der Welt auch irgendwie funktioniert hat. Und alleine das zeigt die Compilation ganz gut. Und ich würde auf jeden Fall sagen, hört euch The Boy Who Used to Whistle an und checkt mal die Compilation an sich aus. Auch der Track Skin, der gefiel mir sehr, sehr gut. Und vielleicht ist ja was für euch dabei. So, ein paar Tracks haben wir noch für unsere Playlist. Drei kommen noch von dir, einer von mir. Bei mir gibt's noch mal zum schmalen Handtuch, ein wunderschöner Titel von Niklas Wand. Den Kollegen hatten wir ja letztes Jahr mit seinem Duo Neuzeitliche Bodenbeläge am Start. Und jetzt hat er wieder so eine tropisch-krautige Weirdness-EP, aus dessen vier Tracks ich das, ja, schön schiefe zum schmalen Handtuch genommen habe. Sollte dir auch gefallen, gibt's auf der Playlist. Und was hast du sonst noch im Angebot?
Ich habe Eyes Without a Face. Wenn ich das sage, muss ich mich zurückhalten, es nicht zu singen, von Angel Olsen. Angel Olsen ist eine meiner liebsten zeitgenössischen Songwriterinnen und sie hat eine EP mit Coverversionen von 80er Jahre Gassenhauern veröffentlicht. Die EP ist so ein bisschen durchwachsen, es ist nicht alles gut, aber was mir ziemlich gut gefällt, ist eben dieses Billy Idol Cover von Eyes Without a Face. Dann habe ich von Devendra Banhart und Noah Georgeson Into Clouds. Devendra Banhart ist ja eine Freak-Folk-Ikone aus den Nullerjahren. Und ich mag es ja sehr, wenn Musiker, denen ein bestimmtes Genre anhaftet, wie sonst was, dann irgendwann mal was ganz anderes machen. Und jetzt hat er zusammen mit seinem Produzenten ein Piano Ambient New Age Album veröffentlicht, das ich den Wahnsinn finde. Und ich habe den Track Into Clouds ausgewählt. Und zum Schluss das Stück Rise Again von Lee Scratch Perry. Das ist keine Produktion aus den 70ern, sondern aus den 2010ern, produziert von Bill Laswell. Ich habe den Song gewählt, weil der Titel und der Text so gut zur Unsterblichkeit von die Scratch Perry passt.
Und all diese Songs, die wir zwischendurch hier mal besprochen, vorgestellt haben und die wir jetzt zuletzt nochmal angeteased haben, die gibt es auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify, ist verlinkt in den Shownotes und auch sonst überall. Sorgen wir dafür, dass ihr da rankommt. Da gibt es auch die Folgen nochmal zu hören, also könnt ihr euch die Folge nochmal anhören und direkt danach die Songs oder auch springen, wie es euch beliebt. Den Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo ihr ihn gerade hört. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Helfen könnt ihr uns auch mit einer positiven Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da wir in dem Sinne keine klassische finanzielle Unterstützung gerade annehmen, helft ihr uns am meisten dadurch, dass ihr erzählt, dass es uns gibt, dass ihr uns vielleicht mal empfehlt oder wenn ihr irgendwie eine Platte hier mal kennengelernt habt und sagt, wow, das ist super, das hat mir gefallen, das habe ich von Track 17, dann könnt ihr das gerne auch mal anderweitig positionieren. Damit helft ihr uns am meisten. Abonniert den Podcast deshalb gerne dort, wo ihr ihn hört, die Playlist und auf Instagram und Twitter unter @track17podcast. Albert gibt es als @thealbert auf Instagram und Twitter, mich als @christophergif, Christopher aber mit K geschrieben. Und in unserer nächsten Feature-Folge haben wir wieder ein schönes Thema für euch und dann gibt es in 4 Wochen dann die Ausgabe 30 mit 9 Platten. Und schreibt uns auch gerne, was von den Sachen, die ihr heute gehört habt, euch am meisten gefallen habt. War es Low, war es Troy Orbison, war es Leslie Winer, war es Night Jewel oder war es doch The Buck oder was von unserer Playlist? Das würde uns auf jeden Fall interessieren und wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr teilweise ja auch echt schon seit 4 Jahren zuhört oder auch die uns in letzter Zeit kennengelernt haben. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Tschüss.
Tschüss.